Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Heute vor 30 Jahren ist Freddie Mercury gestorben. Sie wissen schon, Freddie Mercury, der charismatische Frontmann von Queen, der mit dem Schnurrbart. Mercury ist nicht nur eine Ikone der Rockmusik, gilt heute auch als eine Ikone des queeren Pop. Inzwischen ist es selbstverständlich, dass Popmusiker und Musikerinnen sich zu ihrer sexuellen Orientierung bekennen. In den 70ern, als die Karriere von Freddie Mercury und Queen begann, da war das noch deutlich anders. Und darüber will ich mit dem Popkritiker Jens Balzer sprechen. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Wenn wir uns noch mal erinnern, wie war denn die Meinung der Öffentlichkeit, als Queen so auf der Bildfläche auftauchten in den 70ern und später dann zu Weltstars wurden? Akzeptierten die Fans so ohne weiteres, dass Mercury bisexuell war? Wussten die das überhaupt?
Also ich kann guten Gewissens sagen, ich wusste von gar nichts. Ich war allerdings auch erst 8 und wohnte in einem niedersächsischen Dorf, als ich zum ersten Mal mit der Band in Berührung kam. Das war, als News of the World rauskam, ne? Das Album mit den Hits, We Will Rock You, We Are the Champions, 77 war das.
Ich habe mir ehrlich gesagt damals auch keinerlei Gedanken in diese Richtung gemacht.
Man
aber
dachte ja generell so wenig.
Nee, ich meine, noch nicht mal bei Village People bin ich aufmerksam
voll,
geworden.
78, man dachte doch, die ziehen sich einfach nur lustig an. Ne?
Genau.
Aber, das
aber viel offensichtlicher schwul konnte man ja eigentlich gar nicht sein als Village People. Aber wir waren ja damals in den späten 70ern auch noch in der Grundschule und nicht unbedingt vielleicht so die Meister im Dekodieren bisexueller oder homosexueller Codes.
Möglich.
Ja. Und man muss sich ja vielleicht auch noch mal ins Gedächtnis rufen. Die 70er, das war natürlich auch das Jahrzehnt des Glamrock. Es gab viele Männer in Frauenklamotten mit so femininen Selbstinszenierungen. Da wurde doch dann ziemlich deutlich so die Geschlechtergrenze eigentlich überwunden. Sexuelle Befreiung schien sogar möglich.
Ja, aber ich glaube, dass man das nicht miteinander in Verbindung gebracht hat mit sexueller Emanzipation. Das hat sich jetzt nicht nur auf Grundschüler in niedersächsischen Dörfern oder in deinem Falle West-Berlin beschränkt. Also ich glaube, das war ein generelles Phänomen. Also mit der Ausnahme vielleicht von Bowie, ne, dieses legendäre Coming Out 72. Wie sagt er, dem Melody Maker, I'm gay and always have been. Da haben ja später viele Schwule, vor allem britische Männer, gesagt, das hat uns bei unserem Coming-out sehr geholfen, dass wir gesehen haben, dass da jemand das mir sich traut zu sagen. Ich glaube, ehrlich gesagt, Freddie Mercury hat in den 70ern und auch noch in den 80ern keinem Schwulen bei irgendwas geholfen. Dazu war er viel zu verkapselt in seiner Camp-Ästhetik und als Charakter auch zu verschlossen und zu singulär. Und ich glaube, er hat auch keinen homophoben Queen-Fan, von denen es mit Sicherheit eine ganze Menge gab, denn die Band hatte ja ein ganz normales Rock'n'Roll-Publikum damals. Also der hat auch keinen homophoben Queen-Fan dazu gebracht, sich mit seinen Vorurteilen auseinanderzusetzen.
Ich meine, so richtig offen ist Freddie Mercury selbst ja auch mit dem Thema Homosexualität auch nicht umgegangen. Ich kann mich nicht erinnern, mal irgendwas von ihm in der Richtung gehört zu haben.
Er hat sich selber überhaupt nie wirklich dazu bekannt. Also er hat gelegentlich Andeutungen gemacht, das kann man, muss aber auch ja, jetzt auch fast erst historisch nachlesen, als dass man das in den 70ern selber jetzt mitbekommen hätte. Also es gibt zwei einschlägige Interviews mit ihm aus dem Jahr 74 mit dem New Musical Express. 2 Jahre nach Bowies Coming Out. Im ersten sagte er, sei gay as a daffodil, also auf Deutsch schwul wie eine Narzisse. Gay hat aber eben auch noch diese andere, nicht sexualisierte Bedeutungsvariante, ne? Also im Sinne von froh, fröhlich, heiter, wo das ja eigentlich herkam. Und die war in den 70ern noch wesentlich präsenter als die Bedeutung schwul. Und dann gibt es noch ein Interview im NMI von der gleichen Autorin Julie Webb damals, die hakt dann nochmal nach und fragt ihn, ob er denn nun Band wäre. Also eher so pejoratives, aber auch ein recht konkretes Wort für schwul. Und da windet er sich dann raus und sagt, es gab Zeiten, da war ich jung und grün. Es gibt Sachen, die man als Schuljunge eben halt so durchmachen. Da werde ich jetzt mal nicht weiter in die Tiefe gehen. Das ist anders als rückblickend vielleicht, wenn man das interpretieren könnte, unter den Zeitgenossen und Zeitgenossinnen überhaupt nicht als Bekenntnis wahrgenommen worden. Ebenso wenig übrigens auch wie das Stück Bohemian Rhapsody aus dem nächsten Jahr 75, das ja heute auch gern als verklausuliertes Coming-out gelesen wird, weil ne, geht es um armen, einsamen Jungen, der sein Zuhause verlässt, weil er Schuld auf sich geladen hat. Das kann man als schwules Bekenntnis verstehen. Ich glaube, man kann aber auch mühelos drüber weghören. Das haben die meisten 75 auch so gemacht. Wollen wir mal reinhören, vielleicht?
Mhm, ja.
Too late, my time has come. Sent shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama.
Ooh. Bohemian Rhapsody von Queen, ein ungewöhnlicher Song, ein ungewöhnlicher Hit. Die ganz große Geste wird da so ausgepackt und das passte ja auch. Queen war durch Freddie Mercury immer eine Band mit großen Gesten. Aber Jens Balzer, wie passte das in das Klischee des mit seinem Instrument posierenden, maskulin auftretenden Rockmusikers?
Ach, ich würde sagen, das passte perfekt. Mhm. Also wenn man sich, also es ist natürlich legendär, Freddie Mercury nicht nur als Sänger, sondern auch als Künstler mit dem Mikrofonständer. Das ist ja geradezu ikonisch. Und wenn man sich aussieht, also schon in den 70ern damit rumwirbelt, dann ist das natürlich ein großer Phallus, mit dem da onaniert wird. Also das heißt, da wird der Macho-Gestus des klassischen Rockmusikers, sagen wir mal so diese Led Zeppelin-Gestik der frühen 70er, nochmal übertrieben. Was überhaupt kein Widerspruch zu diesen großen Gesten oder auch zu dem opernhaften Gesang und der dievenhaften Selbstinszenierung ist, das ist eben beides Teil einer schwulen Ästhetik. Ich glaube, man muss von heute rückwärts nochmal sich in Erinnerung rufen, das ist eben schwul, ne? Und nicht queer, wie man heute sagt. Also das darf auf diesem Unterschied muss man beharren, wenn man das verstehen will. Da geht es gerade nicht darum, irgendwelche Geschlechtergrenzen zu überwinden, Transgression, nicht-binäres und was heute immer so die Triggerworte zusammen mit queerer Ästhetik sind. Im Gegenteil, es ging darum, das Männliche noch männlicher werden zu lassen.
Heutzutage, da gibt es ja eine ganze Reihe von Popstars, die ihre Bewunderung für Freddie Mercury äußern. Ich habe gerade neulich gelesen, Katy Perry zum Beispiel ist absolut begeistert von einerseits seinen sarkastischen Texten und andererseits seiner Mir-ist-alles-egal-Haltung, die er so auf der Bühne präsentierte.
Lady Gaga.
Ne? Lady Gaga, klar, kennt man auch. Aber wie war das damals? Hat Freddie Mercury die Art und Weise beeinflusst, wie sich Popstars seinerzeit so präsentieren?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das war in seinem Fall eher andersrum. Also er hat viel aufgesogen, was in den 80er Jahren schon so rumlag. Also dann auch eher im subkulturellen Feld oder im Underground oder aus Feldern, die jetzt erstmal gar nicht so was mit Popmusik zu tun hatten. Also wie gesagt, der Schnauzbart kam von den Lederspulen aus der High-Energy-Szene und dann natürlich ganz wichtig die Spandex-Hosen, mit denen er in den 80er dann posierte. Die findet man ja auch, nämlich so im Hair-Metal damals schon teilweise, aber der wesentliche Einfluss war natürlich die Aerobic-Bewegung. Ne? Die Videos von Jane Fonda, ich glaube 81, wurde das wirklich groß. Man verbreitete sich mit dem Siegeszug der Videorekorder dann auch irgendwie über die Jugendzimmer. Und das ist dann interessanterweise dann auch Mitte der 80er der Punkt, an dem er aus dieser reinen Macho-Ästhetik ausgetreten ist. Also er hat erst dann nochmal in diesem Lederrock aufgetreten, legendäres frühes MTV-Video, I Want to Break Free. Das machte irgendwie damals auch keinen wirklich transgressiven Eindruck. Das ist eher so wie Männer in Frauenkleidern, wie bei Peter Alexander als Charlies Tante. Das wird dann eben mit dieser Begeisterung für Spandex und Ganzkörperkostüme im Laufe der 80er anders. Das heißt, man sieht in diesen, ne, also übergroße Dekolletés, die dann auch seine buschige Brustbehaarung zur Geltung bringen. Und dann gibt es diese extrem engen Synthetikhosen, wo sich dann darunter aber auch ganz überdeutlich seine Geschlechtsteile abzeichnen. Das heißt, da wird eine weibliche Bekleidung, Sportbekleidung dafür genutzt, um jetzt nochmal das männliche Geschlecht besonders rauszustellen. Also gewissermaßen könnte man sagen, am Ende seiner dann ja doch viel zu kurzen Karriere hat er diese künstliche wie sexualisierende Sportbekleidung übernommen, um tatsächlich sowas wie die Künstlichkeit sexueller Inszenierung zur Erscheinung zu bringen. Also dass Sexualität nichts Natürliches in Anführungszeichen ist, sondern etwas, das man erschafft und gestaltet. Und damit, finde ich, ist die Ästhetik gerade des späten Freddie Mercury immer noch sehr modern.
Freddie Mercury, Rockidol und queere Ikone. Heute vor 30 Jahren ist er gestorben an den Folgen einer HIV-Infektion im Alter von 45 Jahren. Danke, Jens Balzer.
Dankeschön.
Und wir beschäftigen uns später noch mehr mit Freddie Mercury und vor allem mit seiner Band Queen. Dann geht's vor allem um die Musik.